Wie können wir eigentlich von Gott und unserem Glauben, das ist ja ein Leben und Wirken aus der Kraft Gottes, wie können wir davon reden? Ich antworte in einem Wort: nur in Metaphern. Metapher, wörtlich übersetzt Übertragenes, ist ein Bildwort, ein verkürzter Vergleich. Und wir können nur in Bildern von Gott reden, weil wir ja auf Irdisches, und das ist immer ein Bild, eine Vorstellung, hinweisen und gleichzeitig sagen, Gott, auf den sich das bezieht, ist noch viel, viel mehr. Er ist durch kein Bild, durch kein Wort zu fassen. Das ist die Schwierigkeit der religiösen Frage und dessen war sich die christliche Theologie und Philosophie immer bewusst. Schon das Vierte Laterankonzil 1215 stellte fest, von Gott, und so heißt es in der Fachsprache, können wir nur analog reden, also über Ähnlichkeiten, wobei die Unähnlichkeiten gegenüber Gott viel größer sind als die Ähnlichkeiten. Klingt ein wenig vertrackt, aber letztlich sehr logisch. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Die Worte, die wir auch hier hören in der Schrift, sind Metaphern. Nehmen wir das Evangelium. Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Lohn. Wir wissen alle, was das ist. Das ist ein finanzielles Entgelt für eine Leistung, die entweder nach dem Ertrag oder nach der Arbeitszeit bemessen wird. Und das bedeutet es hier natürlich überhaupt nicht. Im Hintergrund steht hier in der Urgemeinde die Doppelgestalt, dass es Wandermissionare gab und sesshafte Christen. Und die sollten die aufnehmen. Was ist der Lohn, wenn du einen aufnimmst, der als Wandermissionar durch die Lande zieht? Oder der Lohn für die Aufnahme eines Propheten oder eines Gerechten? Das lässt sich schwer umschreiben. Und das ist die Eigenart von religiösen Metaphern, dass sie eigentlich nicht in normale Sprache übersetzbar sind, sondern als Metapher stehen bleiben und die Übersetzung im Leben geschieht. Dass man in einem langen Leben vielleicht die Überzeugung gewinnt, es lohnt sich, anständig zu sein, auch wenn es Nachteile bringt. Es lohnt sich, die Versöhnung immer wieder zu versuchen, auch wenn ich oft gescheitert bin. Und eigentlich ist es nicht nur eine menschliche Erfahrung von diesem Lohn, von dem hier die Rede ist. Die tiefste Erfahrung und der tiefste Lohn, wenn Sie so wollen, ist die Erfahrung Gottes selbst. Dass wir im Glauben spüren, dass was ich jetzt getan habe, vielleicht gegen mein Gefühl getan habe, was ich vielleicht im Dunkel des Glaubens getan habe, das meldet sich zurück als inneres Bewusstsein, ich bin gerade so mit Gott verbunden. Vielleicht ist da manchmal der Misserfolg oder der Abstieg oder der letzte Platz, der Platz Gottes, wie bei Jesus. Also das Wort Lohn gar nicht so einfach zu übersetzen als religiöser Lohn. In der Lesung, der zweiten Lesung, auch für Paulus ein ganz zentraler Begriff, die Metapher Tod. Wir alle wissen, Tod, du atmest nicht mehr, die Gehirnströme setzen aus, du bist gestorben. Und das bedeutet es hier nicht. Dazu muss man wissen, Paulus versteht man nur, wenn man seine zentrale Erfahrung vor Damaskus begreift. Er als frommer Jude mit bestem Wissen hat er diese Jesus-Anhänger verfolgt, wohlgemerkt, mit Steckbriefen, mit Verhaftungsbefehlen, nicht blindwütig, wie oft kolportiert wird. Aber offenbar ist er da friedfertigen Menschen begegnet, die ihn doch irgendwie beeindruckt haben. Und irgendwann kam der Blitz vom Himmel: Ich, der Auferstandene, bin es, den du verfolgst. Und deshalb ist für Paulus Evangelium nicht die Jesusgeschichten, was wir mit verbinden, sondern Evangelium ist die gute Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Dass aus dem Tod, aus der Lebenshingabe Jesu Leben erwächst. Und im Grunde sind alle seine Briefe nur Ausfaltung dieses einen Grundgedankens oder sagen wir besser, seiner lebensentscheidenden Grunderfahrung, womit er ab Damaskus das ganze Leben, das Weltgeschehen, seine Religion deutet. Und das bringt er hier in den Text. Er ist sehr abstrakt zugegeben. Und das Wort Baptizo im Griechischen wird meistens sofort mit Taufe übersetzt. Paulus schreibt ja in den 50er Jahren, da war das noch der Klang der ursprünglichen Bedeutung viel mehr in den Köpfen, in den Ohren drin. Baptizo heißt eigentlich untertauchen. Das kannten viele Mysterienkulte in der Antike. Man steigt hinunter in ein Wasser, man führt jemand ins Tauchbad und wie es die Baptisten bis heute machen, man wird untergetaucht als Erwachsener, wohlgemerkt. Und das ist natürlich in verschiedensten Religionen ein Ursymbol, dass etwas Altes stirbt, der Atem stockt und man als neuer Mensch aufsteht. Und deshalb sagt Paulus, ihr wurdet hineingefügt, hineingetaucht in die Lebenshingabe Jesu. Und der alte Mensch in euch, der selbstbezogene Mensch der Leidenschaften, das war im Grunde ein toter Mensch, geistlich gesehen, religiös gesehen. Und Christus ist, weil Gott wie auf den Gottesknecht die Schuld der Welt geladen hat, weil er stellvertretend für die ganze Schuld der Menschheit gestorben ist, ein für allemal innerhalb der Geschichte gestorben. Aber er lebt ewig für Gott, mit Gott. Und an diesem ewigen Leben habt ihr teil. Das ist sein Gedanke. Tod, das ist etwas, was uns immer begleitet. Tut's ja auch jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele tausend Zellen jeden Tag absterben. Aber es ist ein geistlicher Akt, hinauszuwachsen aus dem engen, begrenzten Ich in eine neue Weite des Glaubens, der Selbstvergessenheit, der Hingabe. Und nicht umsonst, sagen die Franzosen, für den Höhepunkt der körperlichen Liebe, la petite mort, der kleine Tod. Weil da der Mensch auch aus der Enge des Ich, wenn es wirklich Liebe ist, hinauswachsen kann. Selbstvergessenes Dasein ist nach Teresa von Avila die innere Atmosphäre des Glaubens. Und noch einmal, von so etwas kann man nur in Bildern und Metaphern reden. Aber noch einmal, Metapher ist ein verkürzter Vergleich, ein Bildwort. Eine Metapher kann auch zur Geschichte ausgebaut werden. Von Gott, das wäre auch eine weitere erweiternde Antwort, von Gott kann man nur in Geschichten reden. Und da sind wir bei der ersten Lesung. Eine wunderbare Geschichte, allerdings hier sehr, sehr verkürzt. Hauptperson der Geschichte ist diese vornehme Frau, offenbar die Frau eines reichen Bauern, die selbstbewusst ist. Die merkt, dieser Mann, der da durchkommt, der hat eine, wir würden heute sagen, eine spirituelle Kraft, die von ihm ausgeht. Ein Mann Gottes. Sie lädt ihn ein und dann sagt sie ihm, man kann es sich offenbar leisten, wir richten dem hier eine Wohnung ein, ein schlichtes Zimmer. Und dann Elisha als Wundertäter, Mitte des 9. Jahrhunderts hat er gewirkt, erfährt von Gehasi, seinem Diener, die Frau hat ein Leiden, das sie bedrückt. Sie hat keinen Sohn. Und er sagt ihr das auf den Kopf zu. Und sie sagt ihm, Mann Gottes, mache mir doch keine falschen Hoffnungen. Das haben wir nicht mehr gehört. Elisha kommt ein Jahr zurück und in der Tat, sie hat einen Jungen. Aber damit ist die Geschichte auch noch nicht zu Ende. Der Junge, als er laufen kann, geht an einem heißen Erntetag auf die Felder zu den Schnittern zu seinem Papa. Und er klagt über schweres Kopfweh. Der Papa sagt einem seiner Leute, trag ihn und bring ihn seiner Mutter. Die Mutter nimmt ihn auf die Knie und er stirbt nach einiger Zeit. Was macht diese Frau? Sie nimmt den toten Jungen und legt ihn auf das Bett des Elisha und sagt zu ihrem Mann, du, ich brauche einen Diener und einen Esel, gib ihn mir. Ich will zum Gottesmann gehen. Und er ist verwundert, er sagt, es ist doch gar nicht die Zeit dazu. Aber er macht es. Er weiß, er hat eine selbstbewusste Frau. Und Elisha, er wohnt auf einem Berg, sieht sie schon von Weitem kommen, schickt ihm den Diener Gehasi entgegen und er fragt sie, wie geht's dem Jungen? Und sie, die sie schon von ihrem Mann nur mit dem Satz verabschiedet hatte, Friede, Shalom, sagt dem Gehasi, es ist alles gut. Seltsam. Den Jungen hat sie versteckt und es ist alles gut. Und dann sagt Elisha zu seinem Diener, hier ist mein Wunderstab, nimm ihn und geh voraus. Leg ihn auf den Jungen. Aber die Frau ist penetrant genug und sagt, Mann Gottes, ich lasse dich nicht. Ich gehe jetzt mit dir. Sie zwingt ihn im Grunde, mitzugehen. Der magische Stab allein macht es nicht. Und dann legt sich Elisha auf den Jungen, als er dort angekommen ist, allein in diesem Zimmer. Und der Junge wird nur ein bisschen warm. Elisha geht auf und ab. Ich denke, er hat gebetet. Das Wunder ist nicht einfach geschehen, weder durch den Zauberstab noch durch seinen ersten Versuch. Er braucht Geduld. Er legt sich zum zweiten Mal auf den Jungen und auf einmal atmet und niest er 7-mal. Eine Anspielung, dass die Kraft Gottes dem Menschen den Lebensatem einhaucht. Und dann übergibt Elisha den Jungen seiner Mutter. Geschichten haben die Eigenart, dass sie Sinn vermitteln, ohne den Sinn exakt zu benennen. Und der Sinn dieser Geschichte wird auch durch die rahmenden Geschichten noch einmal gedeutet. Unmittelbar vorher vermehrt Elisha einer Witwe, die finanziell vor dem Ruin steht und deren beide Söhne verpfändet zu Sklaven gemacht werden sollen, der schenkt er ein Ölwunder und mit dem verkauften Öl kann sie mit ihren Söhnen weiterleben. Danach, vergiftete Speise, die gereicht wird an seine Schüler, kann er durch Mehl, das er hineinstreut, entgiften. Und mit wenig Speisen kann er 100 Schüler ernähren. Sie merken, es geht immer in dieselbe Richtung. Glaube ist Vermehrung des Lebens. Und hier in der Totenerweckung natürlich bis auf die Spitze getrieben. Geschichten, die es auch in anderen Kulturen gibt und diese urtümliche Kraft des Glaubens an Gott ins Bild kleiden. Also, in Bildern und Gleichnissen, Jesus macht uns das vor, müssen wir von Gott reden. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, heißt es im berühmten Schlusschor von Faust II. Im Jahre 1932 hat der große Jesuitentheologe Erich Pschyvara, lebte die letzten Jahre in der Nähe von Murnau, ist in den 60er Jahren gestorben, sein fundamentales Werk Analogia Entis. Die Analogie, die Ähnlichkeit des Seins, wo er eigentlich diesen Grundgedanken entfaltet, dass wir als Menschen, als Welt eine gewisse Ähnlichkeit hin zu Gott haben, aber Gott noch einmal viel, viel unähnlicher ist. Und Erich Pschyvara hat für diesen Sachverhalt und für den Hinweis auf Gott eine geniale Kurzformulierung. Und die heißt, Gott ist in Gedankenstrich über. Gott als Schöpfer von allem ist in allem drin und gleichzeitig über alles hinaus. Deshalb können wir uns nur ermutigen lassen, was dem heiligen Ignatius so am Herzen lag. Gott in allem, was uns bewegt und was diese Schunemitterin mitmacht, tot. Sie lässt sich nicht zur kreischenden Trauer hinreißen. Sie sagt, es ist gut und geht zum Quell des Heiligen, in allem Gott suchen und gleichzeitig wissen, Gott ist viel, viel größer. Deus Semper Major ist ein weiteres Werk von Pschyvara, der immer größere Gott über die Exerzitien, und man erzählt im Orden die Anekdote, dass er am Ende seines Lebens sagte, ich hätte lieber ein Werk geschrieben mit dem Titel Deus Semper Minor. Gott ist immer der Kleinere. Amen.